Liebe Gemeinde, in der Epistel des heutigen Gedenktages, die nur aus einem Vers besteht, nämlich im 1. Timotheusbrief Kapitel 3, der Vers 16, heißt es: Groß ist das Geheimnis des Glaubens, wie jedermann bekennen muss. Er ist offenbart im Fleisch. Genau darum geht es heute. In der Begegnung der beiden Frauen, Maria und Elisabeth, geht es um die große Offenbarung Gottes in der Menschwerdung seines Sohnes Jesus Christus. Nur Lukas berichtet uns, nachdem er sorgfältig geforscht und mit Augenzeugen gesprochen hat, von den vorgeburtlichen Begegnungen, in deren Mittelpunkt Maria steht. Der heutige Gedenktag mit der für uns inzwischen fast merkwürdigen Bezeichnung Heimsuchung, also des Besuchs Marias bei Elisabeth, ist ein Teil neben der Ankündigung der Geburt Jesu durch den Engel und der detailgenauen Schilderung der Weihnachtsgeschichte, wie wir sie von Lukas alle kennen. Richtet sich bei der Ankündigung der Geburt des Herrn der Fokus ganz besonders auf das Wirken des Heiligen Geistes und das tiefe Vertrauen, der Glaube Marias, so steht heute sozusagen die Reaktion auf dieses große Geheimnis der Menschheits- und Religionsgeschichte im Vordergrund. Und wenn wir uns als Lutheraner in ganz besonderem Maße bemühen, die Heilige Schrift auch in ihrer Fülle zu sehen und zu beachten, dann gilt das auch für die heutige Begegnung zwischen Maria und Elisabeth. Drei Punkte möchte ich nennen, die wir im heutigen Geschehen festmachen können. Das erste ist: Elisabeth erkennt in Maria die Mutter ihres Herrn. Zweitens, der Glaube führt zur Seligkeit. Und drittens, das Geheimnis der Offenbarung Christi in der Welt hat Konsequenzen. Bleiben wir beim Ersten. Elisabeth erkennt in Maria die Mutter ihres Herrn. Und es begab sich, als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leibe, und Elisabeth wurde vom Heiligen Geist erfüllt und rief laut und sprach: Gepriesen bist du unter den Frauen, und gepriesen ist die Frucht deines Leibes. Und wie geschieht mir das, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Wie kann das gehen, liebe Gemeinde? Wie kann das gehen, dass Elisabeth Maria als Mutter des Herrn erkennt? Ganz klar, nur durch die Kraft des Heiligen Geistes. Nur durch die Kraft des Heiligen Geistes kann ein Mensch so etwas erkennen. Unser menschlicher Verstand und unsere Sinnesorgane können solche Erkenntnisse eben nicht hervorbringen. Hier nicht und später auch nicht. Auch den erwachsenen Christus kann niemand mit den natürlichen Augen und Sinnesorganen als den Messias und Sohn Gottes erkennen. Er sieht aus wie alle anderen zu seiner Zeit auch. Und wie sagte es Jesus zu Petrus, als der bekennt, dass er Christus, der Sohn des lebendigen Gottes ist? Fleisch und Blut, Petrus, haben dir das nicht offenbart. Ja, und auch, liebe Gemeinde, bei uns ist es so. An Christus können wir nur glauben, wenn uns der Heilige Geist dabei hilft. Dass das bei Elisabeth auch so ist, macht der Evangelist Lukas unmissverständlich deutlich und darüber hinaus noch weiteres. Denn Maria ist keine zufällige Person in der Heilsgeschichte Gottes mit den Menschen, sondern sie ist Auserwählte unter allen Frauen, wie auch ihr Sohn, der auserwählte, geliebte Sohn des Vaters ist. Er ist, wie wir vorhin bekannt haben, Gott von Gott, Licht vom Licht. Und so entscheidet ja auch die Kirche später folgerichtig in ihren altkirchlichen Konzilien, dass Maria deshalb folgerichtig der Name Gottesgebärerin und Gottesmutter gebührt. Das hat auch, liebe Gemeinde, die lutherische Kirche und die lutherischen Bekenntnisse nie bestritten. Wenn auch die sogenannte protestantische Volksfrömmigkeit, wenn wir sie denn Frömmigkeit nennen können, gerade hier andere Wege gegangen ist. Dabei lässt sich ja parallel immer wieder feststellen, dass dort, wo Maria eben nicht selig gepriesen wird, bei allen Geschlechtern, wie sie es selbst voraussagt, in der Regel auch Christus darunter leidet. Die Zwei-Naturen-Lehre, die wir auch vorhin so schön im Lied »Es ist ein Ros entsprungen, wahrer Gott und wahrer Mensch« besungen haben, diese Zwei-Naturen-Lehre leidet zuweilen da, wo auch die Jungfrauschaft Marias bestritten wird. Oder denken wir an die Göttlichkeit Jesu, die dann auch bestritten wird, weil es sich um irgendeinen vorbildlichen Menschen handeln sollte. Der Lutherforscher Professor Lorz stellte deshalb schon in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts Folgendes fest, das ich gerne zitiere. Auch das kann man im Lutherjahr mal tun. Luther verzichtete auch nicht auf die Marien- und Heiligenverehrung und auf die Predigt an ihren Festtagen, die er immer gehalten hat. Und doch wurde in den folgenden Jahrhunderten dieser Verzicht, der doch ein Beweis christlicher Verarmung ist, innerhalb der protestantischen Kirchen so sehr durchgeführt, dass man sogar stolz war. Man nannte es die Überwindung der katholischen oder mittelalterlichen Reste, deren Beseitigung Luther eben nicht gelungen sei. Und seine Hoffnung für die Zukunft beschreibt Professor Lorz so: Wir geben uns der begründeten Hoffnung hin, dass wir in einigen Jahren, wenn auch bei uns inzwischen unbiblische, unkirchliche, untraditionelle Übertreibungen abgebaut sind, von einer evangelisch-biblischen Wiederentdeckung Marias sprechen. Welche ist die Magd und Dienerin Gottes, die Mutter unseres Herrn und damit das Urbild der Kirche, wovon Luther so oft gesprochen hat. Soweit dieses Zitat. Und damit gleich zu meinem zweiten Punkt. Der Glaube führt zur Seligkeit. Das erkennen wir an Maria. Und selig bist du, sagt Elisabeth, die du geglaubt hast. Denn es wird vollendet werden, was dir gesagt ist von dem Herrn. Das genau, liebe Gemeinde, ist für Luther das Urbild der Kirche, nämlich die, die ihrem Sohn vertraut und die dann auf der Hochzeit zu Kana sagt, was er euch sagt, das tut. Für uns gilt es, dem nachzueifern, den Verheißungen Gottes von ganzem Herzen zu vertrauen, auch wenn wir nicht wissen, was daraus wird. Und ich komme zum dritten Punkt. Das Geheimnis der Offenbarung Christi in der Welt hat Konsequenzen. Maria besingt das in ihrem Lobgesang, dem sogenannten Magnificat. Denn er hat große Dinge an mir getan, bekennt sie. Und dass Gott ihre Niedrigkeit angesehen hat, wie sie selbst sagt, das, liebe Gemeinde, ist sozusagen Programm. Gott erhöht, was niedrig ist auf dieser Welt. Und er macht der Habsucht, der Machtgier und der menschlichen Überheblichkeit ein Ende. Manche hielten das Magnificat, die Worte Marias, für sozialkritisch. Man kann ja immer alles so oder so lesen. Ich glaube, in diesem Zusammenhang, wo es um die Frage der Seligkeit und des Glaubens geht, richten sich die Worte Marias vielmehr auf das, was Elisabeth vorher sagt, dass nämlich durch den Glauben vollendet wird, was uns verheißen ist. Und wenn man das Magnificat unter diesem Anspruch sozusagen eschatologisch auf die letzten Dinge hin hört und in sich klingen lässt, dann hat es einen ganz anderen Ton. Dann hat es nämlich jene große Vorhersage in sich und Weissagung in sich, dass Gott am Ende der Zeit alles das, was Maria hier besingt, wirklich realisieren wird. Die Gewaltigen vom Thron stoßen wird, dem Unrecht und dem Hass auf dieser Welt ein Ende machen wird. Elisabeth hatte gesagt, denn es wird vollendet werden von Gott, was dir gesagt ist. Somit richtet sich all das, was hier beschrieben ist, auf das Wirken Gottes und sein letztes Wort am Ende der Zeiten. Somit richtet Maria mit ihrem Lobgesang auch unseren Blick auf das, was noch kommt. Auf das, was ihr Sohn vollbracht hat, auf das Werk seiner Befreiung, in der auch aus dem niedrigsten, aus dem schmachvollsten Tod am Kreuz der Sieg des Ostermorgens für alle wird. Ja, liebe Gemeinde, es ist gut, wenn wir Maria selig preisen, wenn wir auf sie schauen. Denn sie hat uns den Retter geschenkt und uns ein Beispiel gegeben, welch große Dinge Gott an uns tun kann und auch tun wird. Amen.